Was bedeutet es, wenn ein frühgeborenes Kind seine Hand hebt und spreizt zu einem sogenannten High Five? Eines ist schon mal sicher, nicht das, was man als Elternteil vermuten würde, nämlich nichts Positives. Das ist nur ein Thema, was wir angeschnitten haben, nämlich die Sprache von frühgeborenen Kindern, die man als Elternteil lernen muss. In dieser Folge, und zwar mit einem der profiliertesten Neonatologen hierzulande, Professor Dr. Rüdiger. Neonatologie ist der Teil der Kinder- und Jugendmedizin, der sich unter anderem der Pflege und Behandlung von frühgeborenen Kindern widmet und wo Eltern früher von frühgeborenen Kindern ihre Kinder gar nicht zu Gesicht bekommen haben und wenn dann höchstens durch die Glasscheibe, ist es heutzutage so, dass der Fokus vielmehr darauf liegt, die elterlichen Kompetenzen vom ersten Tag zu fördern und Familie vor allen Dingen als zentralen Baustein der Behandlung von frühgeborenen Kindern aufzubauen und zu etablieren. Und das ist eine Riesenherausforderung, nicht nur für das Klinikteam, sondern auch für die Eltern. Viele, viele spannende, tolle Geschichten haben wir da erfahren vom Professor Dr. Rüdiger und sehr viele wertvolle Informationen. Also in der Hinsicht unbedingt reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfestiftung. Ich freue mich tierisch auf diese Folge, denn wir besprechen ein ganz, ganz spannendes und zugleich auch ganz komplexes Thema. Wir sprechen nämlich heute über moderne Frühchenmedizin. Frühgeboren, nah begleitet, haben wir das Ganze mal getauft. Ja, passt gar nicht mal schlecht. Und sprechen heute mit einem Mann, ich glaube, was dieses Thema angeht, ist er wohl der beste Gesprächspartner, den man haben kann. Er ist einer der profiliertesten Experten auf dem Gebiet der frühkindlichen Intensivmedizin in Deutschland. Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neonatologie und, Sie berichtigen mich auch gleich, wenn das falsch ist, ich hoffe nicht, seit 2008 Professor für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin an der Technischen Universität Dresden und zugleich auch Leiter der gleichnamigen Abteilung am Uniklinikum in Dresden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Professor Dr. Mario Rüdiger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war mal ein Intro, oder?
Denke ich auch.
Das war wahrscheinlich noch längst nicht alles. Ihre Vita ist lang und sehr beeindruckend, Herr Professor Rüdiger. Schön, dass Sie hergekommen sind, extra aus Dresden hierher nach München zu uns, um mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Und ich denke, es wäre ganz gut, vielleicht am Anfang mal Begriffserklärungen zu betätigen. Denn ich kann mir vorstellen, und mir ging es genauso, wenn man hört Neonatologie, weiß man vielleicht nicht sofort, was dahinter steckt, welcher Bereich der Kinder- und Jugendmedizin da gemeint ist damit. Deshalb bitte an der Stelle erstmal, was steckt denn hinter dem Begriff Neonatologie?
Ja, sehr gerne. Sie haben schon gesagt, Neonatologie ist ein Teilbereich der Kinderklinik oder der Kindermedizin und da geht es um die Neugeborenen. Neo ist das Neue und Natus ist das Geborene, die Neugeborenenmedizin. Und da beschäftigen wir uns mit reifen Neugeborenen. Reifes Neugeborenes heißt über 37 Schwangerschaftswochen. Mhm. 40 Schwangerschaftswochen dauert die Schwangerschaft normalerweise. Alles, was vor 37 Schwangerschaftswochen auf die Welt kommt, ist zu früh geboren. Und das ist der zweite Schwerpunkt bei uns, die frühgeborene Medizin.
Mhm. Das heißt, Neonatologen treffe ich dann an in Kinderkliniken, Geburtskliniken beziehungsweise auch perinatalen Zentren, wie sie so schön heißen, also spezialisierte Zentren.
Genau, wir haben in Deutschland die Neonatologie, also auf dem höchsten Level die Neugeborenenmedizin, in Level-1-Zentren fokussiert.
Ja.
Das heißt, da kann jedes Neugeborene behandelt werden, ob das 300 Gramm zur Geburt wiegt oder ein reifes Neugeborenes ist, weil es irgendwie eine Operation bedarf. Da sind die Spezialisten, die das versorgen. Mhm. Dann gibt es Level 2, Level 3 Kliniken, wo auch neonatologische Versorgung vorgehalten werden sollte oder kinderärztliche Versorgung. Und dann gibt es die Level 4 Kliniken, wo nur eine Geburt stattfindet, wo kein Kinderarzt vorhanden ist.
Sie greifen damit schon ein bisschen vorweg, also unbeabsichtigt, aber auch genau richtig, weil das auf jeden Fall ein Teil unseres heutigen Gesprächs auch sein wird. Also die Versorgungsqualität hier in Deutschland, wie es da aussieht damit und vor allen Dingen auch eben diese, ich sag mal, Abstufungen Level 1 bis 4. Das geht aber fast schon ein bisschen zu weit an der Stelle. Lassen Sie uns mal von Anfang an starten, denn es ist ja immer so in unserem Podcast, wir bitten unsere Gäste, uns ein Foto mitzubringen. Mhm. Und dieses Foto ist meistens sehr aussagekräftig. Ich kenne es nicht, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was dieses Foto zeigt. Was haben Sie denn mitgebracht.
Dazu vielleicht erstmal eine kurze Geschichte. Was mir sehr am Herzen liegt, ist die Versorgung von den Frühgeborenen und den Eltern. Es war nicht immer ganz selbstverständlich, dass Eltern auf die Station mit drauf können. Und wenn ich dazu Vorträge gehalten habe, habe ich immer so Bilder aus den USA gezeigt, wo der Vater hinter der Glasscheibe steht und sein reifes Neugeborenes zu sehen bekommt. Und da habe ich ein Bild mitgebracht.
Ja.
Und das beschreibt die ähnliche Situation. Hier ist eine Krankenschwester, die zeigt ein Neugeborenes und sie sehen da ein bisschen im Spiegel den Vater.
Ja.
Und dieses Bild habe ich geschenkt bekommen zu meinem 50. Geburtstag, weil ich das nämlich bin und mein Vater, der da im Spiegel ist.
Wahnsinn.
Und ich war nicht zu früh geboren, sondern das war damals eben auch bei den reifgeborenen Kindern aus Angst vor Infektionen durften die Eltern nicht auf Station, durften die Väter ihre Kinder nicht sehen. Und haben die sozusagen bloß durch die Glasscheibe zu sehen bekommen.
Unglaublich. Ein tolles Bild, eine tolle Geschichte. Und ich sag mal so, meine Mutter würde jetzt beim Anblick dieses Bildes sicherlich sofort eine Gänsehaut bekommen. Denn ich habe natürlich mit ihr darüber gesprochen, dass wir uns heute zusammensetzen und über Frühchenmedizin und so weiter sprechen. Und meine Schwester, ich habe zwei Schwestern, und meine ältere Schwester war auch ein Frühchen. Und sie hat sofort gesagt, ja, stell dir mal vor, damals, als deine Schwester zur Welt gekommen ist, hat man mir die weggenommen. Und ich habe die einfach, sie kam Ende 7. Monats zur Welt. Und dann habe ich sie einfach, bis sie, sage ich mal, reif genug war, dass wir sie mit nach Hause nehmen konnten, habe ich sie einfach gar nicht gesehen. Wir durften sie nicht sehen. Und wenn, eben dann nur durch eine Glasscheibe. Und das ist natürlich schon, wenn man sich mal überlegt, was heute möglich ist, schon ein Wahnsinn. Ja, toll. Ganz tolles Bild. Das ist bestimmt für Sie auch sicherlich so ein Moment, wenn man da drauf guckt, oder?
Genau,
der Gänsehaut
genau.
erregt. Ist das übrigens, weil bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, ist ja auch mal ganz schön, ein bisschen was Persönliches über Sie zu erfahren. Ist das vielleicht auch so ein Beweggrund für Sie gewesen, zu sagen, da möchte ich hin? Also vielleicht einfach so das, was Sie jetzt hier zeigen, was Sie vielleicht besprochen haben mit Ihren Eltern, was Sie eben so selber erlebt und mitbekommen haben, dass Sie irgendwann gesagt haben, ich werde Arzt, aber noch dazu neben diesen 6 Jahren plus 5 Jahre Facharztausbildung, glaube ich, ja, und dann Neonatologie dauert ja, glaube ich, nochmal 3 Jahre zusätzlich als Ausbildung, also ungefähr so, habe ich mal irgendwo gelesen, jedenfalls eine lange Zeit. Was hat Sie persönlich bewegt dazu? Neonatologe zu werden.
Ja, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Eigentlich bin ich Arzt geworden, weil ich nicht wusste, was ich werden soll.
okay, manche studieren da BWL, wenn sie nicht wissen, was sie werden wollen.
Wir mussten uns relativ früh, ich komme aus der DDR, muss man sich relativ früh entscheiden, was man sozusagen werden möchte, was man studieren möchte. Und als ich dann erzählt habe, dass ich Arzt werden möchte, oder als wir uns entscheiden mussten, lag mein Vater im Krankenhaus. Wir haben nichts mit Medizin zu tun in der Familie. Lag mein Vater im Krankenhaus als Patient und hat einen jungen Arzt getroffen. Und dann hat er gesagt, werd doch Arzt, ist doch auch ein guter Job. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich nichts weiß, bewerbe ich mich halt als fürs Medizinstudium. Und dann ging's los, dann hieß es, naja, das wird nichts. Weil man muss gewisse Voraussetzungen haben und so weiter. Und dann war mein Ehrgeiz angestarrt und habe ich gesagt, jetzt werde ich euch zeigen, dass ich Arzt werde.
Ach, genial.
Und dann im weiteren Verlauf wusste ich irgendwann, also in der Schulzeit wusste ich irgendwann, irgendwie liegen mir Kinder was. Ich möchte eigentlich Lehrer werden.
Mhm.
Und dann hatte ich den Studienplatz bekommen und dann hat mein Papa gesagt, naja, mach erstmal Medizin, ein Lehrer werden kannst du immer noch. Und dann habe ich im Medizinstudium halt überlegt, okay, dann mache ich Kindermedizin. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass es die Neonatologie überhaupt gibt.
Mhm.
Und dann Anfang der 90er Jahre war das mal schwer, einen Arbeitsplatz zu bekommen überhaupt nach dem Medizinstudium. Und da hatte ich Glück an der Charité, dass ich dann angefangen habe an der Charité, weil ich auch Wissenschaft machen wollte. Und da habe ich in der Neonatologie angefangen und da bin ich hängen geblieben.
Ja, und haben sozusagen beides verbunden miteinander.
Genau, genau.
Ja, optimal. Wahnsinn. Spannender Weg dahin. Mhm. Und natürlich auch spannend, was Sie seitdem überhaupt bewegt haben in diesem Bereich. Wenn man jetzt über Neonatologie nachdenkt und sich mal eben anschaut, weil wir jetzt auch dieses Bild haben und die vergangenen Jahrzehnte betrachten, wie würden Sie sagen, hat sich die Neonatologie entwickelt in der vergangenen Zeit? Ja.
Na, ich war fasziniert, dass Ihre Schwester überlebt hat. Es ist ja in den 60er Jahren, 70er Jahren, war die Chance, mit 7 Monaten zu überleben, extrem gering.
Ach was, okay.
Es war extrem gering. Und einer, der da einen besonderen Beitrag geleistet hat, war John F. Kennedy. Der hatte ein frühgeborenes Kind, einen Sohn, und der ist mit 32 Wochen auf die Welt gekommen, 1800 Gramm, wenn ich es richtig im Kopf habe, und der ist wenige Tage nach der Geburt gestorben. weil die Lunge nicht richtig ausgebildet war. Mhm. Und dann hat John F. Kennedy gesagt, wir fliegen auf den Mond, aber wir schaffen es nicht, diese Kinder am Leben zu erhalten. Und da hat ein riesen Forschungsprogramm aufgesetzt, wo dann überhaupt erstmal die Forschung begonnen wurde, warum Frühgeborene sterben und woran es liegt, warum die Lunge nicht funktioniert. Und da wurde dann diese Lungenflüssigkeit surfactant erfunden oder gefunden erstmal und dann als Medikament entwickelt. Und es ist so seit Ende der 80er Jahre verfügbar. Und seitdem haben wir überhaupt eine Chance, dass Frühgeborene gut überleben. Und als ich angefangen habe, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre, waren so 27, 28 Wochen, wenn man da drunter gegangen ist, hat man schon diskutiert, ach, was machen wir da unter 1000 Gramm, unter 750 Gramm Geburtsgewicht, ist das überhaupt ethisch zulässig? Mhm. Mittlerweile sind wir bei 22, 23 Wochen, 300, 400 Gramm, die auch eine Chance haben zu überleben. Und diese Kinder mit 27, 28 Wochen, die werden meistens gesund überleben heute. Also Wahnsinn, da ist schon ein richtiger qualitativer Wandel in der Zeit. Ja.
Also kann man ruhig sagen, dass Neonatologie oder perinatale Medizin eine absolute Erfolgsgeschichte ist.
Ja, und da ist ein wichtiger Aspekt, ist nicht nur die Neonatologie, sondern perinatale Medizin. Denn ohne die Geburtshelfer, ohne unsere Kollegen auf der anderen Seite, die die Schwangere betreuen, könnten wir auch nicht so gut sein. Ja. Das ist der zweite Faktor, Lungenreifeinduktion, also ein Medikament, was man der Mutter gibt, damit die Lunge besser reift, war auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre so der Gamechanger. Mhm.
Kann man sagen, dass die frühkindliche Intensivmedizin im Laufe der vergangenen Jahrzehnte einfach auch, sage ich mal, klar, logisch, es gibt bessere technische Möglichkeiten, bessere Medikamente, bessere Evidenzen. Mhm. Aber dass sie auch sanfter geworden ist in dem Sinne, dass man früher wahrscheinlich gleich mal viel invasiver vorgegangen ist und heutzutage macht man da, also vertraut man oder traut man den Kindern mehr zu? Kann man das so formulieren?
Das musste man lernen, das war ein Prozess. Aber wenn man das rückblickend sich anguckt, auch diese Ursache, dass die Eltern nicht auf die Station konnten, die meisten Kinder sind gestorben an einer Infektion. Und man hat erstmal darum gekämpft, dass die Kinder überhaupt überleben. Die Geräte waren nicht dafür. Für die Beatmung, für so kleine Kinder waren die Geräte nicht ausreichend. Und man hat sehr aus der Intensivmedizin gelernt. Also sehr invasiv. Intensivmedizin ist immer ein Zustand, wo ich schnell handeln muss. Der Patient stirbt bald. Mhm. Und damit haben wir es hinbekommen, dass die Kinder überlebt haben. Und dann, 90er Jahre, hat man, Anfang dieses Jahrtausends, hat man dann gemerkt, die Kinder überleben viel besser, je weniger wir machen. Weil auch da ist eine Philosophie hat sich geändert, dass man das frühgeborene Kind ist primär nicht krank. Das frühgeborene Kind kommt auf die Welt und ist einfach in einer Umgebung, die nicht ausreichend ist, also die nicht adäquat ist für die Entwicklung. Und deswegen muss das Kind nur eine Unterstützung bekommen. Also das muss nicht wiederbelebt werden, sondern muss unterstützt werden. Und da ist, glaube ich, die große Balance, die man erstmal lernen muss, wie man es hinbekommt, die Unterstützung zu geben, die das Kind braucht, aber nicht zu viel zu machen. Und deswegen ist man sehr zurückhaltend geworden mit diesen ganzen Interventionen. Und deswegen hat man auch die Eltern mit reingenommen, weil man weiß, die Eltern sind ganz wichtig. Diese Infektionsgefahr, das ist nicht das Entscheidende, sondern die Kinder brauchen Bindung, die brauchen Kontakt zu ihren Eltern, um dann gesund sich zu entwickeln.
Also wenn ich es richtig verstehe, hat man im Laufe der Zeit auch gelernt, Frühgeborene zu lesen, oder? Besser zu verstehen, was sie wirklich brauchen.
Und das war nicht leicht, also weil weniger zu machen ist für Ärzte nicht leicht. Die wollen natürlich vieles machen und dann sieht man auch den Erfolg, was man alles gemacht hat. Mhm. Und dann zu lernen, dass es besser ist, daneben zu stehen und zu gucken und dann nur in den kleinen Augenblicken einzugreifen, wo es wirklich notwendig ist. Das ist ein Lernprozess und ich glaube, den haben wir immer noch nicht abgeschlossen.
Mhm. Inwieweit begeistert Sie selbst die Tatsache, dass eben die enge und intensive Bindung der Eltern dann, also vom ersten Tag quasi schon an mit den Frühgeborenen, dass das so einen wahnsinnigen Effekt hat, dass das so wichtig ist für die gesunde und gute Entwicklung eines Kindes?
Ja, das ist auch ein Lernprozess. Und ich habe es nochmal deutlicher, mich hat es schon immer sehr interessiert. Ich hatte meinen Chef in der Charité, der hat schon frühzeitig, Anfang der 90er Jahre, sich darum gekümmert, dass eine Pädagogin auf der Station ist, die sich nur um die Eltern kümmert. Das war damals überhaupt noch nicht üblich. Mhm. Ich fand es faszinierend, bin aber auch ein Wissenschaftler, habe immer gesagt, naja, lass uns das mal wissenschaftlich untersuchen, ob das wirklich funktioniert. Und dann hatte ich einen Psychologen an meiner Seite gehabt und von dem habe ich sehr viel gelernt, wie Eltern-Kind-Interaktion sich entwickelt, wie das sich physiologischerweise in der Schwangerschaft entwickelt. Und dann, welche Situation bei den Frühgeborenen ist. Zum Beispiel am Ende der Schwangerschaft, so mit 30 Schwangerschaftswochen, haben die Eltern zwar ein Bild von ihrem Kind, aber das Kind ist dieses Bild ist meistens ein Kind, was 3-4 Jahre am Klavier spielt oder Fußball spielt. Das ist so die Vorstellung, das ist physiologisch. Erst zum Ende der Schwangerschaft entwickelt sich diese Vorstellung von dem Kind, was im Bauch der Mutter ist, hin zum schreienden Wesen, dem die Windel gewechselt werden muss, aber nicht mit 30 Wochen. Und wenn dann dieses Kind auf die Welt kommt und ich diese Erwartung habe von dem blonden, gelockten, klavierspielenden Mädel, und ich sehe da so einen Winzling, der ist nicht mal 1000 Gramm schwer, der sieht überhaupt nicht aus wie ein Baby, dann ist es der große Schock. Und da muss man die Eltern vorbereiten, da kann man die an die Hand nehmen und dann den klar machen, das ist dein Kind, du kannst was machen. Die fühlen sich absolut hilflos am Anfang, wenn sie so einen Winzling vor sich sehen, die trauen sich nicht zu machen. Ich bin immer fasziniert, selbst wenn reife Kinder auf die Welt kommen, haben ja die Väter immer schon Angst, ihr Kind anzufassen, weil sie denken, es zerbricht.
Ja.
Aber
kann
das ich ist gut dann, genau, das ist dann eben noch mehr. Ja. Und dann kam irgendwann der Augenblick, wo meine Töchter auf die Welt gekommen sind und ich habe die paar Minuten mit denen auf der Brust nach der Geburt gesessen und es war so ein schöner Augenblick. Und da habe ich das dann, was ich theoretisch wusste, wissenschaftlich bewiesen habe, auch persönlich erlebt, wie wichtig das ist.
Ja gut, also das ist klar, logisch, das können wir nachvollziehen als Väter, wie fragil man das am Anfang empfindet, schon wenn ein Baby auf die Welt kommt, sage ich mal, zur richtigen Zeit, in Anführungszeichen, also schon reif für das Leben außerhalb des Mutterleibes. Lassen Sie uns doch mal genau darüber sprechen, weil eben das ist ja auch sozusagen die Brücke hin zu uns, ja, bei uns, bei der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, in unserem Podcast geht es ja im Grunde auch über dieses Thema Nähe hilft. Und das ist ja letztlich sehr ähnlich. Also diese Verbindung oder diese Bindung zwischen Eltern und Kind sind bei der Frühgeburt ja auch wahnsinnig oder ist wahnsinnig wichtig. Und das ist ja, wie gesagt, ein intensiver Kontakt, der da entstehen soll. Und Sie selbst sagen ja auch, das ist ein familienintegrierter, glaube ich, Ansatz, der da stattfinden muss. Wie erleben Sie das oder wie erleben Sie Eltern von Frühgeborenen? Die kommen also jetzt dann da rein und sehen das erste Mal ihr Kind mit Schläuchen und vielleicht eben nur, keine Ahnung, jetzt in Passau gab es ja die kleine Marie, der hatte glaube ich nur 260 Gramm, das ist ja gerade mal so viel wie eine Gummibärchenpackung. Und dann sieht man das eigene Kind da im Inkubator liegen mit Schläuchen und drum und dran und vielleicht noch Geräuschkulisse und wie auch immer, jedenfalls ein Bild, mit dem man erstmal fertig werden muss und einen ja eher hemmt und, wie Sie auch schon gesagt haben, vielleicht auch in so eine gewisse Schockstarre kurzzeitig verfallen lässt. Wie schafft man das? Kann man Eltern auf so eine Situation vorbereiten, dass sozusagen die Fallhöhe da nicht so groß ist?
Also ich glaube, Vorbereitung ist ganz wichtig. Und die meisten Frauen, die schwanger sind und eine drohende Frühgeburt haben, die liegen ja auch auf Station. Und das ist ganz wichtig, denn klar zu machen, dass eben nicht diese Erwartung, die man mit 30 Schwangerschaftswochen hat, eintritt, sondern dass ein winziges Kind ist. Und wenn man sich dann in die Situation der Eltern reinversetzt, dann versteht man es noch mehr. Hatten gesagt, diese Erwartung von dem Kind und dann sieht man so einen Winzling, aber auch Intensivstation. Intensivstation ist bei jedem Nichtmediziner immer Lebensgefahr. Und das versuche ich den Eltern auch klar zu machen. Das ist nicht unbedingt Lebensgefahr, sondern die brauchen Unterstützung, die Kinder. Wenn ein Monitor alarmiert, zuckt jeder zusammen, weil er denkt natürlich, mein Kind ist in Lebensgefahr, das stirbt gleich. Das ist nicht der Fall. Und das andere, was noch wichtig ist, so im Hinterkopf zu behalten, ist, dass die Eltern, als Eltern möchte man, ist man für sein Kind zuständig. Ich wäre ein absolut schlimmer Vater, wenn meine Kinder auf Station wären, weil das sind meine Kinder. Und da möchte ich mir nicht reinreden lassen. Aber wenn die Kinder auf der Intensivstation sind, ist man ohnmächtig. Man kann für sein Kind nichts machen. Und diese Ohnmacht ist für viele Eltern extrem schwierig auszuhalten. Und diese Ohnmacht ist auch schwierig, die macht die Eltern-Kind-Bindung schwierig. Wenn ich für mein Kind nichts machen kann, dann fühle ich mich hilflos. Aber ich habe so eine Situation, wo ich denke, mein Kind muss immer beschützt werden. Und das wird auch so antrainiert, dieses Beschützen des Kindes. Und da haben wir leider in der Vergangenheit erfahren, wenn Eltern ihr Kind immer beschützen wollen, sind die später überproduktiv. Wenn mein Kind laufen lernen möchte, später mal, und ich aber das beschützen möchte, dann trage ich das. Und wenn ich mein Kind trage, lernt es nicht laufen. Und da entsteht so ein Teufelskreis, den man frühzeitig unterbrechen muss oder unterbrechen kann auch.
Also dieses frühe Erlernen beziehungsweise Ausführen und Erleben dieser elterlichen Kompetenz ist total wichtig, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn man sozusagen nur vor dem Brutkasten sitzen würde und die ganze Zeit nichts machen würde und dann bekommt man das Kind mit nach Hause, könnte ich mir vorstellen, dass man da als Elternteil erstmal in so ein tiefes Loch fällt, ja, weil man dann eben plötzlich elterliche Kompetenz ausführen soll, die man aber gar nicht gelernt bekommen hat. Was brauchen Eltern in so einer Situation? Also was kann das Klinikteam, was können Sie mit Ihrem Team tun, um Eltern dann an dem Punkt abzuholen und ihnen zu helfen, über diese Schwierigkeiten, Herausforderungen hinwegzukommen und eben dann auch sich zu beteiligen, vor allem an der Pflege?
Ja, das Spannende ist ja dabei, jedes Elternpaar ist konfrontiert mit seinem Kind, um sich um sein Kind zu kümmern. Von reifen Kindern hat man die intuitive elterliche Kompetenz, da muss ich nichts lernen. Da weiß ich nach 2 Tagen, wenn sie jetzt schreit, muss ich die Windeln wechseln und bei dem Schrei ist es Hunger. Mhm. Das lerne ich intuitiv, das ist sozusagen den Menschen angelegt. Diese gleiche intuitive elterliche Kompetenz haben auch Eltern von Frühgeborenen, selbstverständlich. Wir müssen die machen lassen. Und machen lassen heißt erstens, die müssen häufig da sein. Deswegen diese Situation, ich hatte am Anfang schon geschildert, Versorgung von Frühgeborenen soll in wenigen Zentren erfolgen. Und das heißt, ich kann es nicht in jedem Krankenhaus machen und da müssen die Eltern da sein können. Und deswegen diese Unterkunftsmöglichkeiten, die von der Stiftung sozusagen zur Verfügung gestellt werden, extrem wichtig. Mhm. Weil das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man die Besonderheiten des Frühgeborenen unterrichtet, welches Signal sendet ein Frühgeborenes aus, wie sollte ich darauf reagieren, weil die Signale sind anders als Reifgeborene. Ganz simples Beispiel, wenn ein Frühgeborenes Give Me Five zeigt, denkt man, oh ja, Give Me Five, aber das ist ein Zeichen von Stress. Und wenn ich das nicht weiß und dieses Zeichen nicht verstehe, reagiere ich nicht adäquat darauf. Und deswegen ist so ein Trainingsprogramm für Eltern, um diese Zeichen zu erkennen von ihren Frühgeborenen, ganz wichtig. Mhm. Und diese Kombination aus Dasein, aus Unterricht, aus Machen lassen und positiver Bestärkung, nämlich zu zeigen, du kannst ja doch was machen. Du hast heute gewickelt, du hast heute das und das gemacht, ist in diesem Kreislauf des Eltern-Empowerment oder Verstärkung ganz wichtig. Mhm. Da gibt's ein ganz simples Tool, was wir auch eingeführt haben, ein Tagebuch führen lassen. Vorstrukturiertes Tagebuch für die Eltern, dass sie sehen, heute habe ich das und das gemacht. Wenn die zurückblicken und sehen, ah, da komme ich her und da haben wir die Entwicklung, sehen die, ich kann ja doch was machen. Ich kann wickeln, ich kann das machen und das machen und die fühlen sich nicht so hilflos. Das Tagebuch haben wir lange Zeit analog geführt. Mittlerweile haben wir das von der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene als digitale Version für alle Eltern in Deutschland zur Verfügung gestellt. Die Neo-App oder Neo-Diary, was einfach die Eltern stärkt in diesem Umgang. Und da haben wir auch ein Tool drin, wo eben diese Zeichen unterrichtet werden. Also wo die Eltern dann online auch gucken können, richtig wie bei der Sendung mit der Maus, können die gucken, was bedeutet dieses Zeichen, wie kann ich darauf reagieren?
Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ich als Elternteil muss die Sprache meines Neugeborenen einfach erstmal lernen.
Ganz wichtig. Und wenn ich das aus der Perspektive des Neugeborenen betrachte, Lernen funktioniert immer, Zeichen aussenden, darauf reagieren.
Ja.
So, jetzt habe ich bei der Tochter, die hat dann irgendwann geschrien und du weißt, kommt der Papa, bei dem Schreien kommt, dann wechselt die Windel, bei dem Schreien kriege ich was zu trinken und bei dem Schreien spielt er mit mir. Da ist 1:1 oder die Mama noch dazu, da funktioniert es sehr gut. Mhm. Jetzt aber die Situation von dem Frühgeborenen auf der Station, das schreit, die eine Schwester kommt, wechselt die Windel, die andere Schwester kommt, gibt was zu essen und der Dritte reagiert auf das gleiche Schreien mit Beruhigung oder sowas. Also sprich, das Kind sendet ein Signal aus, kriegt unterschiedliche Antworten. Kann man nicht richtig lernen. Mhm. Und deswegen sind die Eltern so wichtig als Kontinuum. Weil irgendwann lernen die Kinder, okay, wenn ich bei dieser Person schreie, kriege ich die Windel gewechselt. Bei der gleichen Person, wenn ich so schreie, werde ich beruhigt. Also jetzt mal ganz simpel dargestellt. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern wirklich das Kontinuum da sind und die Kinder lernen in diesem Umgang. Und das hat man auch, hat er gesagt, ich bin Wissenschaftler, mich interessiert, ob das sozusagen nur Voodoo ist oder Wissenschaft ist. Man hat gezeigt, wenn die Eltern dieses Lernprogramm haben von diesen frühen Signalen, da trainiert werden, entwickeln sich die Hirnverknüpfung deutlich besser bei den Kindern. Kann man im MRT zeigen, kann man mit 6 Jahren, haben die 10 IQ-Punkte mehr, die Kinder. Dadurch, dass ich die Eltern trainiere.
Wahnsinn. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wenn ich jetzt noch nicht so firm bin mit der Sprache meines Neugeborenen, dass es schon auch hier und da zu Enttäuschungen und Irritationen kommen kann, weil ich vielleicht als Elternteil eine gewisse Erwartungshaltung habe und dann aber bekomme ich die falsche oder die nicht erwartete Reaktion meines frühgeborenen Kindes. Und vielleicht dann ist das wieder ein Störfaktor in dem, sage ich mal, Bonding, wie man es so schön sagt, in dieser Entwicklung der Eltern-Kind-Bindung. Wie haben Sie das auch schon öfter erlebt?
Sicherlich, das, oder? War Standard gewesen. Ja. Also das war bis vor vielen Jahren Standard gewesen, dass die Eltern nicht adäquat unterstützt wurden. Mhm. Und dann sind diese Teufelskreise entstanden. Mhm. Und wenn man gelernt hat, wie das funktioniert, Eltern-Kind-Interaktion, Bonding und so weiter, kann man an vielen kleinen Einzelstellen eingreifen und kann aus diesem Teufelskreis einen Engelskreis machen, also die positive Rückmeldung geben, die Eltern unterstützen. Problem dabei ist, das ist kein Medikament. Das kann ich nicht verschreiben. Wenn es ein Medikament wäre, würde so manche Pharmafirma das sofort anbieten und verkaufen und verschreiben. Das sind Sprachen, das sind Psychologen, Sozialpädagogen. Und dafür ist das System nicht vorgesehen, das zu bezahlen.
Mhm. Also gibt es wirklich auch Momente, in denen man das ganz klar auch sehen kann, dass sozusagen, wenn jetzt Mutter oder Vater den Raum betreten, ja, dass da wirklich auch eine körperliche Reaktion des Frühgeborenen stattfindet?
Das berichten viele Eltern, wenn die reinkommen. Und üblicherweise sollen die Eltern immer so ein Begrüßungsritual machen, was nur die Eltern machen. Hand auflegen, sagen, hallo meine Sonne, hier bin ich oder irgendwas, was jedes Mal das Gleiche ist. Mhm. Damit weiß das Kind, da ist die Person, die mich versteht. Da ist die kontinuierliche Person da. Mhm. Und darauf reagieren die. Da geht die Herzfrequenz runter, wenn die aufgeregt sind. Darauf reagieren die. Wir konnten nachweisen, dass die Kinder die Eltern länger angucken, Frühgeborene schon, also die eigentlich noch gar nicht dafür ausgebildet sind, die gucken die Eltern länger an und haben damit auch längere Lernphasen.
Wahnsinn. Übrigens, weil wir jetzt noch mal kurz gesprochen haben über die kleine Marie in Passau, die ja, glaube ich, mit 200 ungefähr 60 Gramm auf die Welt gekommen ist. Wann wird ein frühgeborenes Kind als, in Anführungszeichen, reif genug eingestuft, um dann zu sagen, so, jetzt kann es von selbst alle lebenswichtigen Körperfunktionen bewältigen, Temperatur und so weiter. Wann findet das statt? Ist es nach Gewicht oder nach Alter? Oder
beides. Wie ist das? Es gibt eine Leitlinie, die für Deutschland vorschlägt oder empfiehlt, ab 24 Schwangerschaftswochen, veränderte 24 Schwangerschaftswochen, ist das Überleben so gut und über 400 Gramm Geburtsgewicht ist das Überleben so gut, dass man auf alle Fälle mit der Therapie starten sollte. Mhm. Wenn man 22, 23 Schwangerschaftswochen ist, dann kann man das im Gespräch mit den Eltern, je nachdem wie die Situation, kann man versuchen, die Therapie zu starten, wohl wissend, dass die Chance des Überlebens gering ist. Auch die Chance, dass da sich langfristige Schäden ausbilden, hoch ist. Deswegen ist es so ein individueller Ansatz, den man geht. Und dann unter 22 Schwangerschaftswochen ist die Chance des Überlebens aktuell so gering, dass man da eher kein aktives Vorgehen empfiehlt.
Mhm. Was mich auch noch interessiert, ist, elterliche Kompetenz entwickeln in so einem frühen Stadium heißt ja auch, dass man da jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, nur mitwickelt und vielleicht auch mal eine Elektrode umklebt oder sowas oder vielleicht mal ein Stäbchen mit Milch da hinhält oder sowas, sondern da reden wir schon darüber, dass Eltern auch lernen müssen, dem Klinikteam nicht in Konfrontation zu gehen, aber zumindest mit dem Klinikteam schon auch zu diskutieren und zu sagen, hier medizinisch betreute Entscheidungen mitzutreffen oder zu sagen, nee, ich möchte jetzt eher das so und so oder ich habe das Gefühl, mein Kind braucht das und das. Also man möchte die Eltern schon dahin trainieren, dass sie wirklich für ihr Kind dann auch irgendwann mal Entscheidungen treffen, einstehen und dem Klinikteam eigentlich eher sagen, was sie glauben, das richtig ist.
Das ist ein schwieriger Prozess.
Das glaube ich.
Also das war auch ein Kulturwandel über die Zeit gewesen. Als ich 90er Jahre angefangen habe, waren Eltern überhaupt erstmal kurz auf Station. Das war eine Besonderheit gewesen. Aber dann Eltern dazu zu bringen oder das Team dazu zu bringen, Eltern zu akzeptieren, dass Eltern keine Gäste sind, sondern Experten ihrer Kinder. Dieser Spruch steht symptomatisch dafür. Und das ist ein Prozess. Der setzt aber auch voraus, dass wir unsere Arbeit anders verstehen. Als Ärzte, als Pflegende die Arbeit anders verstehen. Nämlich die Eltern anleiten. Das ist mehr ein edukativer Effekt. Und Das ist in der Ausbildung primär nicht vorgesehen.
Mhm.
Und das muss man erstmal verstehen. Wir auch als Ärzte sind sehr geneigt, immer alles zu erzählen. Wir sind aber nicht so gut trainiert, zuzuhören.
Ja,
ja. Und dieses Zuzuhören und dann auf die Aussagen der Eltern einzugehen, ist auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ganz simples Beispiel. Ich mache einmal die Woche mache ich immer Elternvisite. Und das heißt, nicht ich mache mit den Eltern Visite, sondern die mit mir. Die sitzen da und häufig, wenn wir anfangen, kommt die Frage, stelle ich die Frage, und wie geht's Ihrem Kind? Was machen wir jetzt die nächste Woche? Dann gucken sie mich an, aber Sie wollten mir doch sagen, was mit dir, Sie sind doch der Experte.
Ja.
Wenn ich, naja, Sie kennen Ihr Kind schon länger. Wie ist denn Ihr Eindruck? Seit Geburt, wie hat er sich entwickelt? Und dann gehen wir mit ein bisschen Struktur durch. Und dann, und was denken Sie, was ist in der nächsten Woche zu erwarten?
Mhm.
Naja, da können wir die Nahrung steigern und so weiter. Und dann kommt wirklich von den Eltern, aber dazu muss man sie reden lassen. Dazu muss man die ermuntern, diese Aussagen zu machen. Und dann am Anfang fragen sie mich immer, wann kann das Kind nach Hause? Und dann sage ich irgendwann, jetzt sagen Sie mir, wann das Kind so weit ist, nach Hause zu gehen.
Mhm.
Und das ist so ein Beispiel, wo man sagt, da muss man einfach die Perspektive auch ein bisschen drehen.
Hat das eigentlich, also weiß nicht, ob Sie das auch sagen können oder bewerten können, hat sich das dann auch verändert in der Ausbildung, was im Medizinstudien, also das Medizinstudium angeht, dass Ärzte jetzt auch viel mehr auf der, so sage ich mal, sozialen Ebene der Kommunikation zwischen Arzt und Patient da mehr Fokus drauf legen, Empathie zu zeigen? Ich meine, es geht auch oftmals darum, wenn es zum Beispiel darum geht, Diagnosen zu überbringen oder sowas. Da gibt es ja auch den einen, der es besser kann und die andere, die es vielleicht nicht so gut kann.
Da hat sich einiges geändert.
Mhm.
Und da gibt es auch sehr viele Workshops und unterschiedliche Angebote für Studierende, dass die auch mit Schauspielpatienten üben, wie kann ich eine schlechte Diagnose überbringen und so weiter. Und auch in meinen Vorlesungen berichte ich diesen Aspekt und bringe es immer wieder rüber, dass es eben wichtig ist, die Eltern einzubeziehen und zu stärken und so weiter. Also da hat sich einiges entwickelt.
Spannend. Jetzt noch zu unserem Thema, sage ich mal so. Also natürlich auch die Nähe, diese Präsenz, die man ja auch zeigen kann als Elternpaar oder Elternteil durch zum Beispiel Ronald McDonald Häuser, weil man da gleich um die Ecke der Klinik oder wie in Passau ja zum Beispiel mit den Oasen, die ja direkt in der Klinik, die sich direkt in der Klinik befindet, ja auch wirklich direkt am Kind, beim Kind sein kann. Würden Sie sagen, diese Nähe, die man dadurch hat, dass die wirklich mehrdimensional ist, also dass es darum nicht nur geht, jetzt kurze Distanz zu haben, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Eltern ein reduziertes Stresslevel bedeutet. Ja, man muss jetzt nicht schnell hin und her ins Auto und so weiter, lange Wege fahren. Und damit komme ich ja schon, sage ich mal, ein wenig stabiler mit einer besseren seelischen Konstitution da rein ins Zimmer. Und wahrscheinlich, wenn man das so feinfühlig beschreibt, wie Sie es gerade getan haben, diese Bindung zwischen Neugeborenen und Elternteil, dann ist das doch bestimmt ganz wichtig, dass eben so ein nahes Zuhause auch diese Faktoren abdeckt.
Ja, das ist nicht nur die Reise, die wegfällt, sondern auch der ganze Umgebungsstress. Also wenn ich weiß, ich kann mich um mein Kind kümmern, ich habe diese Voraussetzung, dann habe ich die Ruhe dazu, mich darauf einzulassen, wenn ich sogar neben meinem Kind schlafen kann, irgendwie möglichst dicht da bin und rund um die Uhr da bin, dann lerne ich mein Kind auch noch viel besser lesen und kann mich einfach darauf einlassen. Mhm. So wie beim reifen Kind versucht man eben bei den Frühgeborenen auch so viel wie möglich die Eltern ranzulassen und denen die Möglichkeit zu geben, damit klarzukommen. Und es stärkt unheimlich.
Mhm.
Ja, das hat auch langfristige Konsequenzen. Also ist auch untersucht, dass die Eltern-Kind-Bindung, wenn die besser ist, die sich langfristig besser entwickeln, die Kinder gesünder sind, ist auch gut belegt und auch Geld spart langfristig.
Ja. Ich glaube, ich habe gelesen, dass die Eltern von Marie, ich komme jetzt mal wieder zurück auf die Geschichte, weil sie natürlich auch nahe ging und wir ja auch die Leiterin des Ronald McDonald Hauses, Theresa Humer, da bei uns hatten jetzt letztens im Podcast und die auch erzählt hat, wie wichtig das ist für die Eltern. Ich glaube, die waren über 150 Tage im Ronald McDonald Haus. Und natürlich wurde auch da berichtet, wie wichtig das ist, eben reduzierter Stress und der Austausch mit anderen Eltern und auch dieses Verständnis und so weiter, was man da bekommt. Jetzt lassen Sie uns auf jeden Fall noch, weil ich merke schon, wir könnten hier Stunden sprechen, über das Thema, und das haben Sie ja anfangs schon angerissen, Versorgungsqualität zu sprechen. Ich glaube, das haben auch ganz wenige auf dem Schirm. Ich persönlich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm, bis ich da eine Reportage gesehen habe, wo Sie ja auch davon waren. Und eine Mutter meinte, ja, also ich habe die Klinik gewählt, weil die einfach so wahnsinnig, das ist so gemütlich, es war so nett und ich habe mich da so wohl gefühlt. Die Atmosphäre war so schön. Aber dass es da verschiedene Versorgungslevel gibt, die dann eventuell, wenn es soweit ist, auch entscheidend sein können, darüber machen sich vielleicht viele Leute da draußen gar keine Gedanken. Ich persönlich und meine Frau, glaube ich, habe es auch nicht getan. Zum Glück ist alles gut gegangen. Aber wie genau gestaltet sich? Also wie schaut es erstmal mit der Versorgungsqualität bei uns in Deutschland generell aus?
Zum Glück muss man sagen, die meisten Schwangerschaften laufen ganz normal.
Ja.
Die meisten Kinder kommen auch gesund auf die Welt. Da bin ich zufrieden. Aber wir haben den einen Bereich, die extrem unreifen Frühgeborenen. Das sind besondere Kinder, das sind besondere Herausforderungen. Und ein Kind mit 500 Gramm muss man entsprechend versorgen können. Und da ist es aktuell so, dass in Deutschland ungefähr 150 Häuser diese Kinder versorgen. Und das heißt, wir haben Häuser, die versorgen so ein 500 Gramm Kind vielleicht einmal, zweimal im Jahr. Und wenn ich das nur ein- oder zweimal im Jahr versorge, denke ich nicht, dass wir die Erfahrung, das Team die Erfahrung hat und die Kenntnisse dazu hat. Mhm. Und wenn ich da in der Welt mir das angucke, wenn man das auf Deutschland hochrechnen würde, würden wahrscheinlich 30, 40 Häuser ausreichen, die diese Kinder versorgen. Also eine Zentralisierung ist da unheimlich notwendig. Mhm. Wenn ich die Klinik, in der ich arbeite, in Dresden, ist eine der größten Kliniken mit in Deutschland. Und wenn ich sage, wir haben so 120 Kinder, die unter 1500 Gramm wiegen im Jahr, und das meinen internationalen Kollegen erzähle, dann belächeln die mich immer. Mhm. Und die sagen, 120 Kinder, wie lernst du das denn? Das kannst du doch dein Team gar nicht betreuen. Und wenn ich denen noch sage, dass es eine der größten Einrichtungen in Deutschland ist, dann schütteln die einfach mit dem Kopf. Weil das ist nicht sinnvoll, nicht möglich. Und dementsprechend ist leider auch die Versorgungsqualität in Deutschland nicht die beste.
Also eher durchschnittlich.
Ja. Wir leisten uns sehr viele Kliniken der Maximalversorgung. Mhm. Und akzeptieren eine durchschnittliche Qualität der Versorgung, muss man einfach so sagen. Wenn man die reduzieren würde auf diese 50 Kliniken, die ich jetzt gesagt hatte, könnten in Deutschland jedes Jahr 60, 70 Kinder mehr überleben.
Wahnsinn. Also da tut dann quasi der Mangel an Fachpersonal und auch eine sinkende Geburtenrate, die tun ihr Übriges dazu, weil das ist ja am Ende des Tages ein Riesenproblem. Ja.
Und wenn wir dann diskutieren, diese Diskussion wird ja geführt in der Öffentlichkeit, ob man diese Level-1-Zentren sozusagen mehr zentralisieren sollte, dann wird immer eins verwechselt. Dann wird nämlich verwechselt diese Maximalversorgung von den Frühgeborenen mit überhaupt einer Versorgung von Kindern. Dann heißt es immer sehr schnell, mein Kind darf da nicht in der Klinik nicht mehr zur Welt kommen. Das stimmt ja nicht. Mhm. Sondern es geht um diese kleine Anzahl von frühgeborenen Kindern, die in einer überschaubaren Zeit, in den kritischen Wochen, in einer Maximalklinik versorgt werden sollen. Mhm. Und dann natürlich wieder zurückverlegt werden können in die heimatnahe Klinik. Und auch in der heimatnahen Klinik kann eine normale Geburt stattfinden, kann auch ein Frühgeborenes mit 2000 Gramm zur Welt kommen, die soll nicht geschlossen werden, sondern die kann da auch erfolgen.
Mhm. Und zusätzlich, weil wir jetzt gerade über die verschiedenen Abstufungen sprechen, habe ich gelesen, dass es da ein richtiges Ost-West-Gefälle gibt. Mhm. Ja? Also im Osten, also östlichen Bereich Deutschlands oder den östlichen Bundesländern, gibt es da mehr Level 4 oder nee, Level 1 Kliniken?
Ja, weniger Level 1 Kliniken.
Weniger also, Level 1,
ist
genau.
Sozusagen historisch bedingt.
Ja.
Jeder Bezirk in der ehemaligen DDR oder in der DDR hatte einen Maximalversorger gehabt. Und im Rahmen der Zusammenlegung der Bundesländer, also Sachsen zum Beispiel, waren früher drei Bezirke.
Ja.
Und da hatte Chemnitz, Leipzig und Dresden einen Maximalversorger. Und die existieren noch. Das sind sozusagen diese Maximalversorger. Und die haben mit ihren regionalen Krankenhäusern zusammengearbeitet. Und da gab es das nicht, dass ich in 4, 5 Krankenhäusern sozusagen diese Maximalversorgung anbiete. Und das in den ganzen östlichen Bundesländern weiter so, diese Strukturen haben überlebt.
Mhm.
Deswegen muss man auch sagen, wird immer diskutiert, ob es wirklich die Ursache ist, aber die Neugeborenensterblichkeit ist in den östlichen Bundesländern niedriger als in den westlichen Bundesländern. Der zweite Aspekt ist ja dann, was Sie gesagt hatten, die reifen Kinder.
Mhm.
Ne, was auch die meisten nicht wissen, also normale Schwangerschaft, dann mache ich mir keine Sorgen darum. Aber das Problem ist, bei jeder Geburt kann ein Notfall auftreten. Kann das Kind unzureichend mit Sauerstoff versorgt werden, kann man Kaiserschnitt machen, kann das Kind rausholen. Das Kind muss aber nach der Geburt adäquat versorgt werden. Und dazu brauche ich Expertise. Dazu brauche ich kinderärztliche Expertise. Weil da zählt wirklich jede Minute. Am Anfang, Sauerstoffmangel an sich ist nicht so gefährlich, wenn ich das Kind schnell wiederbelebe. Wenn ich dann aber einen Kollegen habe, der sich mit Kindern nicht unbedingt auskennt, Anästhesist oder ein Geburtshelfer, der diese Erstversorgung macht, dann ist es nicht optimal. Mhm. Und wenn ich dann 10, 20, 30 Minuten brauche, bis ein Kinderarzt vorhanden ist, dann ist es einfach für diese Kinder die Katastrophe, weil da kann ich dann nicht mehr helfen.
Mhm. Das heißt, Ihr Plädoyer ist ja auch ganz klar, jedes Kind sollte in einer Klinik zur Welt kommen, wo ein Kinderarzt ist. Wie kann man denn da, und das wissen Sie am allerbesten, weil Sie haben ja auch ein Kompetenznetzwerk gegründet, um genau dem entgegenzuwirken. Was kann man denn tun und wie kann man zum Beispiel eben auch moderne Technologie, Telemedizin und so weiter nutzen, um eben dann dahin zu kommen, dass ein Spezialist genau zur richtigen Zeit eben auch am richtigen Ort vorhanden ist, sei es jetzt wirklich physisch in Präsenz oder dann eben vielleicht auch nur am Bildschirm, um zu sagen, du Kollege, Kollegin, bitte Vorsicht, lieber so oder so, weil ansonsten geht's schief. Wie sieht dieses Kompetenznetzwerk aus?
Ja, also wir haben in Sachsen die guten Voraussetzungen genutzt mit dem Maximalversorger und die Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken. Wir stehen aber in Sachsen auch vor der Herausforderung, dass Geburtenzahlen deutlich zurückgehen, Fachkräftemangel, und deswegen mussten wir uns was einfallen lassen. Und da haben wir gesagt, die Level-3-Kliniken, da ist ein Kinderarzt vorhanden. Aber wenn die Geburtenzahlen zurückgehen, ist auch der Kinderarzt nicht so geübt. Der ist da drin, kann es gut machen, die Versorgung. Aber wenn der einen Experten dazu braucht, einen Neonatologen dazu braucht, dann ist es sinnvoll, sich per Telemedizin den dazu zu holen. Mhm. Also es ist nicht sinnvoll, es ist auch eine Ressourcenverschwendung, wenn ich in jedem Ort einen Neonatologen vor Ort habe. Aber es muss klar sein, wie die Versorgung erfolgt. Deswegen dieses Kompetenznetzwerk, abgesprochene Versorgung, ähnliche Vorgehen und so weiter, telemedizinische Unterstützung. Und da können wir dann dafür sorgen, dass in diesem Notfall, ich spreche jetzt nicht vom Frühgeborenen, sondern vom unerwarteten Notfall, dass da wir schnell Unterstützung bieten können und dass wir zum Beispiel auch die Frühgeborenen, die bei uns zur Welt kommen und dann eigentlich die Eltern aus einer anderen Region kommen, dann relativ schnell wieder zurückverlegen können in dieses Krankenhaus, weil ich dann per Telemedizin Visiten durchführen kann und so weiter. Mhm. Und das ist so eine Vorstellung, die wir entwickelt haben in Ostsachsen. Und mittlerweile hat es die Regierungskommission, vorher ist ja sogar vorgeschlagen für ganz Deutschland, dass man sagt, man hat einen Maximalversorger, dann Level 2, 3 Kliniken, die zusammenarbeiten, ungefähr 10.000 Geburten betreuen, telemedizinische Unterstützung und so weiter. Und dann würde man in Deutschland ungefähr auf diese 50, 60 Zentren kommen, die ihre Region mit unterstützen und da zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich ein Ansatz, der absolut sinnvoll ist. Die Portugiesen haben es vorgemacht. Mhm. Die waren deutlich schlechter mit der Säuglingssterblichkeit vor 15, 20 Jahren noch. Und die haben uns jetzt überholt. Die haben zentralisiert, Maximalversorgung und keine Geburten ohne Kinderarzt.
Mhm. Großartig. Also können wir nur hoffen. Oder mal realistisch gesehen, frage ich Sie aber auch gleich an der Stelle, was glauben Sie, wie realistisch ist das, dass wir das in naher Zukunft dann also bundesweit auch sehen werden und erleben werden?
Ich bin Optimist und ich kämpfe weiter dafür. Es gibt immer mehr Kollegen, die dahinter stehen. Wir haben mit der Regierungskommission, ist der richtige Weg. Das wird jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen zurückgedreht. Die Finanzierungsfrage ist ein Ansatz, aber da gibt es Bestrebungen und ich bin da, sagen wir so, optimistisch, bis ich in Rente gehe. Kriegt man das hin?
Das klingt gut. Wenn Sie da an der Speerspitze vorne mit dran stehen, dann mache ich mir da wenig Sorgen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, nochmal an der Stelle zu besprechen, ist, wie sehen Sie denn dann die Zukunft? Also wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen, wir haben gesprochen, dass die Neonatologie und die perinatale Medizin ja wirklich eine Erfolgsgeschichte sind. Wenn wir jetzt mal so in die nächsten 10 Jahre blicken, was glauben Sie, kommt da? Und vielleicht auch, was ja an der Stelle ganz wichtig ist, auch künstliche Intelligenz, ja, inwieweit könnte das oder sollte das vielleicht sogar mitunter eine Rolle spielen? Wie sehen Sie da so die Zukunft der Neonatologie?
Sind mehrere Aspekte. Also das eine hatte ich schon gesagt, die Zentralisierung bzw. die Strukturen, in denen es erfolgt. Wir müssen aber auch die Forschung verbessern. Wir müssen mehr verstehen, was ein Frühgeborenes ausmacht. Wenn man das einfach mal sich vorstellt, die Entwicklung von so einem Fetus erfolgt eigentlich im Mutterleib. Dafür ist er programmiert. Jetzt ist es außerhalb des Mutterleibes, entwickelt sich und da ist eigentlich diese ganze Programmierung beeinflusst. Und das verstehen wir noch gar nicht, da brauchen wir Forschung für. Weil nur mit der Forschung können wir entsprechende Medikamente entwickeln, um die Kinder sozusagen langfristige Schäden zu vermeiden. Da haben wir ein Problem, Die Neugeborenen stehen nicht im Mittelpunkt von Forschungsinitiativen. Jeder spricht über Krebs, gibt große Krebsstiftungen und alles Mögliche, die das finanzieren, Alzheimer und alles Mögliche, also Erwachsenen. Mhm. Ältere Leute, Krankheiten, die stehen im Mittelpunkt. Mhm. Die Neugeborenen stehen nie im Mittelpunkt, obwohl es eigentlich die künftige Generation ist. Da fehlt wirklich ein Ansatz der Finanzierung auf dem Gebiet. Und dann das nächste, künstliche Intelligenz, Datennutzung. Es ist faszinierend, was wir für Möglichkeiten haben. Weil diese gesamte Entwicklung dieses Frühgeborenen findet eigentlich unter kontrollierten Bedingungen statt, in der Klinik. Ich könnte diese Daten nehmen, künstliche Intelligenz mitfüttern, und da Voraussagen machen, woran scheitere ich? Am Datenschutz, an der Datennutzung, an der Datentransfer. Ich glaube, da haben wir noch große Möglichkeiten, die kommen. Das sind die beiden Richtungen, in die ich gehen würde. Also diese Forschung, Stammzellforschung, auch ein Thema, wo es viele Ansätze gibt. In welche Richtung ich nicht gehen möchte, ist, was die Kollegen in Philadelphia machen. Die haben so einen künstlichen Uterus geschaffen, sodass das Kind rauskommt aus dem Mutterleib als Frühgeborenes, eine Plastiktüte gepackt wird und da drin dann in so einem künstlichen Uterus aufwächst, in der Flüssigkeit schwimmt und dann aufwächst, bis es in die 40 Wochen rankommt. Da möchte ich schon in Rente sein, wenn es in die klinische Praxis kommt.
Ui, nee, das klingt wirklich nicht schön. Nee, das kann ich gut verstehen. Ich habe letztens erst einen Satz gelesen, da hieß es, der Zeitraum um die Geburt ist angeblich der für unsere Gesundheit gefährlichste Zeitraum oder riskanteste Zeitraum in unserem gesamten Leben, wo man so denkt.
Der Tag im Leben, an dem die meisten Leute sterben.
Das ist Wahnsinn. Also das ist ja mit Geburt ist man dann doch eher wahnsinnig positiv assoziiert. Und als ich den Satz gelesen habe, dachte ich mir auch so, wow, okay, das ist mal eine Erkenntnis. Ich habe überhaupt wahnsinnig viele tolle Erkenntnisse heute von Ihnen bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich finde es auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, Sie sind ja da wirklich auch auf Forschungsgebiet ganz aktiv und haben aber auch einen eigenen Podcast, weil wir hier schon im Podcast-Format sind, und zwar den Neocast, heißt der richtig?
Ja.
Neocast. Und kann man da auch mal reinhören, sozusagen als jemand, der sich einfach für das Thema Neonatologie interessiert, oder ist der sehr, sehr speziell?
Wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben Wissensvermittlung für Ärzte, für Pflegende und so weiter. Mhm. Wir haben aber auch allgemeine Themen rund um die Neonatologie, politische Themen. Eltern haben schon berichtet. Mhm. Wir haben einen tollen Podcast gehabt, wie man Stress vermeiden kann.
Ja, super.
Wir haben gelernt, warum Elefanten keinen Kaiserschnitt bekommen können. Also sehr breit gefächert rund um die Neonatologie.
Ja. Klasse. Was würden Sie denn jetzt Menschen, unseren Hörerinnen und Hörern, mitgeben wollen an Botschaft, die vielleicht ja gerade in dieser Lebenslage stecken oder vielleicht auch ja damit gerade beschäftigt sind, kurz davor stehen, diese Herausforderung gerade meistern müssen? Was wäre so Ihr Ratschlag, Ihre Botschaft, die Sie an der Stelle loswerden wollten?
Also erstmal ist die Vorfreude auf das Kind sehr groß. Da kann ich das immer wieder nachvollziehen. Ich bin, obwohl ich das 30 Jahre mache, schon immer wieder fasziniert, wenn ich so ein winziges Wesen in der Hand habe. Nach der Geburt 500 Gramm, das sind perfekte Menschen, die kommen, schreien, voller Energie sind. Bin ich nach wie vor fasziniert. Und deswegen also das Positive für die Eltern, wenn sie ein Kind haben, ein Kind erwarten, Freude darauf. Der zweite Aspekt ist sicherlich, was Sie auch kurz angedeutet haben, sich doch nochmal zu überlegen, was passieren kann, um vorbereitet zu sein. Nicht um das zu drohen oder so, sondern für den Fall vorbereitet zu sein. Mhm. Da sollte man sich doch nochmal informieren, wo bringe ich mein Kind zur Welt, auch wo entbindet die Schwangere, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann einfach gucken, dass man, wenn man in die Situation kommt, Frühgeborenes zu haben oder so, der beste Prädiktor, die Voraussage, wie sich das Kind entwickelt, sind die Eltern einfach.
Schön, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wir konnten schon ein bisschen Aufklärung betreiben jetzt mit dieser großartigen Folge. Jetzt ist es ja so, wir bei unserem Podcast wollen natürlich auch immer Mut-Mach-Geschichten erzählen. Und deshalb die Frage an Sie, gibt es denn, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch Frühchen, die Sie oder deren Entwicklung Sie über viele Jahre hinweg begleitet haben? Also vielleicht sogar Familien, Kinder, mit denen Sie heute noch Kontakt haben und wissen, wie Sie sich entwickelt haben, wie es Ihnen geht, die Sie vielleicht auch mal besuchen kommen, weiß ich nicht genau. Also gibt es sowas?
Das Schöne an der Neonatologie ist ja, man sieht seine Patienten eventuell in Zukunft noch und später behandeln die einen auch. Das habe ich immer gesagt. Und ich habe das erste Mal das erlebt, als ich Staatsexamensprüfung hatte, habe ich einen Studenten gehabt und festgestellt, dass ich den als Neugeborenes schon betreut habe, weil er in der Charité geboren ist. Also das hat man in anderen Berufen nicht so häufig. Aber auch mit den Frühgeborenen habe ich zwei Geschichten, die ich so in Erinnerung habe. Ein Kind noch aus der Charité, das war extrem krank gewesen und die Mama war sehr verzweifelt und ich stand häufig da und es ging häufig darum, ob das irgendwie sterben wird oder so. Und ich habe immer versucht, ein bisschen im Scherz zu sagen, wenn er 18 ist, dann gehen wir mal ein Bier trinken. Und dann hat die Mama mich wirklich, ich hatte keinen Kontakt mehr gehabt, hat die Mama mich dann mit zum 18. Geburtstag wirklich rausgefunden, dass ich jetzt in Dresden bin, mich kontaktiert und wir haben einen Kaffee getrunken.
Geht das nicht.
Und das war schon faszinierend. Und die zweite Geschichte ist gerade, wir machen so einen Kurs mit Abiturienten bei uns in Dresden und der hat jetzt gerade gestartet, einen Kurs. Und da kam dann ein Mädel zu mir und meinte, also ich habe bei der Geburt weniger als 500 Gramm gewogen und bin hier bei Ihnen auf die Welt gekommen. Und es muss eines der ersten Kinder gewesen sein, was wir da in Dresden, was ich da auch betreut habe. Und es war eine fitte junge Dame, der es gut geht, die jetzt Abitur macht und sich für diese Thematik interessiert. Und das sind schon tolle Geschichten, die einen immer wieder Mut machen, auch darüber nachzudenken, welche Grenzen sollte man akzeptieren, welche Grenzen sollte man auch in Frage stellen, wie kann man Eltern unterstützen und so weiter.
Wahnsinn. Tolle, tolle Geschichten vor allen Dingen. Das muss ja ein wahnsinniges Gefühl der Erfüllung sein. Und ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie waren auch von vornherein ja auf der Suche nach einer sinnstiftenden Aufgabe. Und ich glaube, also mehr Sinn kann man da gar nicht stiften. Ne? Das ist wirklich toll. Großartig. Vielen Dank dafür. Wir haben ja, klar, Zimmer mit Aussicht, haben uns gedacht, nicht nur das Foto. Ja, wir sollten zum Schluss auch immer so ein bisschen referieren auf unseren Titel. Deswegen die Frage an jeden Gast, was ist denn Ihre schönste Aussicht, wenn man jetzt die nahe Zukunft betrachtet? Also es kann etwas sein, auf was Sie sich freuen, noch in diesem Jahr, im nächsten Jahr, und kann alle möglichen Gebiete abdecken. Was fällt Ihnen da sofort ein, wenn Sie an Ihre schönste Aussicht denken?
Also meine schönste Aussicht ist, dass ich nachher meine Töchter wieder sehe.
Ja.
Das ist sozusagen sehr kurzfristig, aber über die freue ich mich immer jeden Tag. Das ist sozusagen das ganz Private, die zu sehen, wie die sich entwickeln und erwachsene Menschen werden, ist toll. Wenn ich so ein bisschen längerfristig denke, die Aussicht ist einfach, die Entwicklung in der Neonatologie finde ich toll, welche Möglichkeiten sich da eröffnen. Und was ich auch sehr, wo ich in die Zukunft gucke, ist sozusagen die Arbeit der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene, weil die viele Ansätze gebracht hat, um Eltern zu unterstützen, um Forschung zu unterstützen. Also das Ganze, was ich im Laufe der Zeit jetzt erzählt habe, auch politisch aktiv zu werden, ermöglicht die Stiftung, diese Tagebuch-App, die entwickelt wurde und so weiter. Und die ist jetzt mittlerweile 11 Jahre alt und die hat sich so auch wie ein Kind entwickelt und die wird langsam, kommt die in die Jugend, ins Jugendalter, wo man sieht, die Samen sind aufgegangen und entwickelt sich und das ist eigentlich so mein zweites Baby, sage ich mal noch.
Toll, schön zusammengefasst. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für diese vielen tollen, wertvollen Informationen. Und ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich freue mich auch auf meine beiden Töchter, sie heute wieder zu sehen, jeden Tag, jede Sekunde. Und ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und war genauso informativ und spannend wie für mich. Alle weiteren Informationen gibt es natürlich bei uns auf der Website. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Alles noch natürlich über Ihre Arbeit und Ihre Person findet man wirklich zuhauf im Netz, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ist ja auch so, denn ich habe ja im Vorfeld genug Recherche selbst betrieben und da gibt es eine Menge toller Reportagen über Ihre Arbeit und vieles mehr. Also in der Hinsicht auf jeden Fall mal reingucken und weiterhin verfolgen, was Professor Dr. Rüdiger da so Großartiges macht. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit, die Sie da machen, die wertvolle Arbeit. Grüße an Ihr Team in Dresden und ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.